Ihr Lieben, da sind wir wieder nach einer fulminanten Woche oder fulminanten 3 Wochen, in denen wir zwei Spezial hatten, besinnen wir uns wieder auf unser Selbst und auf die Einfachheit dieses Podcasts. Herzlich willkommen bei Mal gucken, der Filmpodcast. Mein Name ist Fabian Kurz, mir gegenüber sitzt
Ralf Döbele, hallo, ihr Lieben da draußen. Und ja, genau, für die Nicht-Spezialwoche, die nun folgt, haben wir uns zwei ganz einfache Filme ausgesucht.
Ganz, ganz einfach diesmal. Und zwar ist das heutige Thema dieser Sendung, will ich schon fast sagen, Skandal. Skandal, Skandal, Skandal.
Skandal im Filmbezirk.
Im Filmbezirk. Wir haben uns zwei Filme ausgesucht, die ja mehr oder weniger ziemlich umstritten sind. Der eine ist bekannt dafür, dass er umstritten ist. Der andere ist umstritten. So viel kann ich sagen. Interessant ist, dass wir hier zwei italienische Filme haben.
Ja, was mich sehr, sehr freut, muss ich wirklich sagen. Das ist auch eine Kinolandschaft, in die ich unbedingt noch mehr eintauchen möchte.
Zwei italienische Filme und Tatsache aus demselben Jahrzehnt, aus den 70ern. Und zwar geht es heute um Salon Kitty von dem Skandalregisseur Tinto Brass, italienischer Regisseur.
Und es geht um Salò oder die 120 Tage von Sodom von Pier Paolo Pasolini, sein letzter und sicher sein skandalträchtigster Film.
Unbedingt, also ich kenne diesen Film, diesen Titel Salò auch nur deswegen, weil es halt so ein skandalträchtiger Film ist. Und ich kann mich noch erinnern, als ich mir die Blu-ray gekauft hatte, dass dann ich gesagt habe, ah, zu meinen Eltern, guckt mal hier, was ich mir gekauft habe. Und mein Vater nur, der war doch mal verboten. Der ist so indiziert. Also dieser Titel Salò ist, glaube ich, in vielen Köpfen drin. Und wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir gucken den und schauen mal, ob das was ist.
Genau, ich finde es auch lustig. Ich bin immer interessiert an Filmen, denen irgendeine Art von Ruf vorauseilt. Also das trifft natürlich auf Klassiker ganz oft sowieso zu, aber gerade so mit diesen skandalträchtigen und verbotenen Filmen und ich weiß nicht, Salon Kitty, Nazis, nackte Frauen, eine Kombo, die dann auch das Nazi-Sploitation-Genre wahrscheinlich begründete. Also das ist so ein Titel, den man immer wieder gehört hat. Den habe ich auch von einem guten Freund mehrfach gehört. Und irgendwann lief er dann mal dankenswerterweise auf Tele5 und dann habe ich ihn mir aufgenommen. Und ja, tatsächlich kannte ich Salon nicht so wirklich, aber als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen oder mit anderen Leuten drüber zu sprechen, habe ich auch gemerkt, so, er ist wahnsinnig bekannt, aber eigentlich nur für ganz wenige Dinge und für oberflächliche Dinge, hauptsächlich für Grausamkeiten, die darin passieren. Und ich meine, gerade bei solchen Filmen ist natürlich immer die Frage, wie werden die dargestellt und dienen die überhaupt irgendeiner Art von Zweck außer der Grausamkeit an sich?
Also das Interessante, was ich ja vor allem heute auch an unserer Folge sagen muss, ist ja Tatsache, was sind überhaupt Skandalfilme, was macht Skandalfilme aus? Also es gibt etliche Filme, die, also ich glaube, oder ich bin damit zum ersten Mal so auch in so Verbindung gekommen mit dem Buch American Psycho, was ja Tatsache in Deutschland eine Zeit lang indiziert war. Und es ist Tatsache interessant, also was für Schemata es braucht, dass ein Kunstwerk, was es ja ist, auf den Index zu kommen und was es braucht, um es einen Verruf zu schreiben oder ein ja oder ein eine Aura
Das
der
Verbotene.
des Verbotenen, die dieser Film vorauseilt. Also genau so ist es und genau so ging es mir. Ich habe Salo Tatsache eine halbe Stunde, bevor wir hier aufgezeichnet haben, fertig geguckt und man guckt solche Filme immer mit dem Gefühl von, okay, ich werde gleich mich übergeben, ich werde gleich Schwindelanfälle bekommen, sonst was. Und glücklicherweise war das nicht so. Ich habe währenddessen was gegessen.
Okay, das finde ich ein bisschen unglaublich, weil also mich hat dieser Film auch nicht zerstört, sondern tatsächlich wahnsinnig fasziniert. Aber also essen würde ich jetzt nicht unbedingt dabei, muss ich zugeben.
Ja, ich hatte Hunger. Und das war mir. Und dieser Drang war dann doch wichtiger, als zu sagen, okay, ich lasse diesen Film mir auf den Magen schlagen.
Genau, aber ich glaube, wir müssen tatsächlich unseren lieben Zuhörern und Zuhörerinnen fairerweise auch sagen, eben, es geht um zwei Filme, die sind ab 18. Das heißt, wir werden auch auf allerlei sexuelle Praktiken und auch auf verstörende, grausame Dinge zu sprechen kommen, vor allem in der zweiten Hälfte, wenn wir uns mit Salo auseinandersetzen, nur damit ihr etwas vorgewarnt seid.
Genau, kleine Triggerwarnung, es wird nachher ein bisschen schmutzig-schmutzig. Die Folge ist auch als explizit angezeigt bei euch auf Spotify oder von wo auch immer ihr uns zuhört, von welcher Basis ihr euren Volksempfänger angeschaltet habt.
Ja, das ist eigentlich auch schon das Stichwort für die Zeit, in die wir uns mit unserem ersten Film begeben wollen. Denn Salon Kitty spielt tatsächlich zu Beginn der Nazi-Zeit. Worum geht's denn bei Salon Kitty?
Das übernehme sehr gerne ich. In Salon Kitty, der Film beginnt 1939, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und zwar führt sie selbst beschreibt sich als Puffmutter, deswegen, ich meine, wir haben es als explizit Content angezeigt, jetzt kann ich auch
Ich finde
loslegen.
das komplett angemessen.
Kitty Kellermann, gespielt von der wunderbaren Ingrid Thulin. Dazu muss ich
Fantastisch.
sagen, woher kennen wir Ingrid Thulin? Schwedische Schauspielerin, schwedischer Regisseur ist Ingmar Bergman. Ingrid Thulin hat ihre Karriere bei Bergman begonnen, deswegen umso schöner war es, sie auch in diesem Film wiederzutreffen. Und sie spielt die Puffmutter Kitty Kellermann, die einen sehr exklusiven und auch sehr etablierten Salon, den Salon Kitty, in Berlin-Charlottenburg in einer Wohnung führt. In dieser Wohnung verkehren überwiegend Nazi-Funktionäre, ziemlich hässliche Nazi-Funktionäre, die halt natürlich frönen, sage ich jetzt mal, und frohlocken in diesem Etablissement. Kitty hat einen sehr, sehr guten Draht zu einem SS-Untergruppenführer Helmut Wallenberg, gespielt von The One and Only Helmut Berger. Dem Skandaltypen der 70er, der Ende der 60er von Luchino Visconti oder Luchino Visconti, er selbst hat, glaube ich, mal gesagt, dass Luchino Visconti ausgesprochen wird, ist auch egal. Helmut Berger hat dann ab dem Film Die Verdammten, wo er ebenfalls mit Ingrid Thulin zusammengespielt hat, eine überwiegend in Italien ansässige Karriere hingelegt, hat dann am Ende mit Ludwig II. Eine große Rolle gespielt und in vielen Luchino Visconti-Filmen mitgemacht. Nachdem Visconti starb, hat dann Helmut Berger seine Karriere wieder aufgenommen, jedoch dann wurde es ein bisschen holprig, Drogen kamen ins Spiel und die 70er kamen so ins Spiel, dann kamen die 80er ins Spiel
Und dann
und
war er im Denver-Clan tatsächlich.
dann war er im Denver-Clan und ich glaube vor irgendwie 10 Jahren war er dann mal im Dschungelcamp, also ihr könnt sehen, wie die Karriere gefallen oder gestiegen ist, je nachdem, wie ihr das Dschungelcamp bewertet. Helmut Berger spielt hier einen Nazi par excellence, Helmut Wallenberg, der die Idee hat, diesen Salon Kitty zu infiltrieren, indem er zum einen Kitty aus ihrer jetzigen Wohnung rausnimmt und in eine neue Wohnung reinsteckt, und er gibt ihr auch ganz andere Prostituierte an die Hand, gute deutsche Prostituierte, die arische Abstammung sind, so wie er es betitelt, denn er, dadurch, dass im Salon Kitty sehr, sehr viele Nazi-Funktionäre aus- und eingehen, möchte er diese gerne überwachen und möchte gerne sozusagen gucken, dass sollten sie antinationalsozialistische Geheimnisse haben oder sonst was für Geheimnisse. Er möchte solche Nazi-Funktionäre erpressbar machen, und deswegen nutzt er dafür den Salon Kitty. Und es kommt, dass wir sein Protégé, Margarita, die setzt er ebenfalls als Prostituierte ins Salon Kitty ein, und bei dem ganzen Sex, den sie da erlebt, lernt sie auch einen Fliegerhauptmann kennen, einen Hans Reiter. Und ja, er verliebt sich in sie, sie verliebt sich dann doch auch in ihn. Und bei den Gesprächen kommt es dann Tatsache, dass Hans Reiter irgendwann merkt, dass der Nationalsozialismus wohl doch nicht die beste Art ist, einen Staat zu führen, vorsichtig ausgedrückt. Und ja, fängt dann an, innerhalb dieses Schlafzimmers, in der sie beide miteinander schlafen und in der sie sich auch immer treffen, also im Salon Kitty, wo er denkt, dass die beiden unter sich sind, fängt er an, über das Regime herzuziehen und auch klar zu sagen, er geht in den Widerstand und er wird flüchten aus Nazi-Deutschland. Und Margarita oder alle Prostituierte müssen nach dem Sex und nachdem sie einen Kunden empfangen haben, immer einen Bericht schreiben und den abschicken an Helmut Wallenberg. Ich bin wieder so kurz davor, Helmut Berger ständig zu sagen. Aber wir reden hier über Nationalsozialisten, deswegen will ich nicht Helmut Berger mit einem Nationalsozialisten gleichsetzen. Und tut jedoch so, als wenn sie nichts wüsste, schreibt doch in diesem Bericht, dass alles super lief. Jedoch ist Helmut Wallenberg nicht doof und hat natürlich den ganzen Salon Kitty verwanzt. Und daher bekommt er dann doch mit, was Hans Reiter seiner Geliebten da geschildert hat. Und bringt ihn, sobald er wieder auf seinem Posten ist, um und hängt ihn an einen Fleischerhaken auf, wie wir zu hören bekommen. Und das ist dann für Margarita der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, jetzt gehe ich auch in den Widerstand und jetzt kämpfe ich gegen dieses Regime und gegen diesen Faschismus, der sich in der Figur Helmut Wallenberg sozusagen findet. Wir haben Bilder von Hitler, Himmler etc. Diese ganzen Namen werden alle, die fallen alle, aber wir bekommen sie nie zu Gesicht. Und der Nationalsozialismus und die Ideologie und die Idee dahinter, die staut sich eigentlich bei Helmut Wallenberg, bis auch er zugrunde geht, da doch, also Helmut Wallenberg am Ende geht dann schon seiner eigenen Ideologie zugrunde, weil er à la Prometheus sie glaube ich übertroffen hat, nehme ich mal an.
Ich muss wirklich sagen, was ich wahnsinnig spannend finde an diesem Film, ist einfach auch die Zeit, in der er gemacht wurde, jetzt speziell auf Deutschland bezogen. Denn ich glaube, man trifft so die deutsche Seele wirklich so komplett in der Mitte, so in der gespaltenen Persönlichkeit. Einerseits waren Mitte der 70er Jahre, als dieser Film rauskam, waren die deutschen Kinos mitten in der Sexwelle und Filme wie Schulmädchenreport oder diese ganzen Almdudler-Filme, Liebesgrüße aus der Lederhose und so diese ganzen Sexstreifen, die haben ein wahnsinniges Publikum in die Lichtspielhäuser gebracht und haben auch wahnsinnig viel Geld eingespielt. Das heißt, auf dieser sexuellen Ebene wäre Salon Kitty eigentlich perfekt auch für das deutsche Kino gewesen, aber andererseits hat man eben auch den Faschismus und die Nazi-Embleme und auch die Darstellung dieser Nazis, wenn auch auf teilweise eine relativ klischeehafte Art und Weise. Und der öffentliche Diskurs über die Nazi-Zeit war mitten in den 70er Jahren immer noch nicht so weit, dass man damit unbekümmert oder sogar leicht komödiantisch hätte umgehen können. Deshalb wundert es mich nicht, dass dieser Film mehr als nur für eine erhobene Augenbraue gesorgt hat, als er rauskam.
Das stimmt. Ich fand, also wir gehen mal gleich schon, würde ich sagen, in die Bewertung.
Natürlich.
Mit der hast du ja auch gerade angefangen. Das Problem hier ist, glaube ich, dass Tinto Brass sich ziemlich gut herumwinden kann, was er mit Salon Kitty eigentlich zeigen will, beziehungsweise sagen will. Ich fand es sehr interessant, dass sobald wir einen politischen Aspekt beleuchten, wir in der nächsten Szene oder sobald es direkt wird in diesem politischen, wir sofort ins Sexuelle übergehen. Also dann wird uns sofort gegengeschnitten, dass wieder Riesenorgie und Helmut Berger, der am liebsten alle auffressen würde vor Verlangen. Und damit spielt der Film sozusagen ein bisschen Volleyball übers Netz. Also wir haben auf der einen Seite die politische Aussage, die ganz klar antifaschistisch ist, was auch, wie ich finde, durch die Figur der Margarita und durch den Hans Reiter sehr gut rüberkommt und auch plausibel rüberkommt. Und wir haben auf der anderen Seite diesen unglaublich faschistischen
oder dieses faschistische sexuelle Verlangen, was uns da gegenübersteht. Und damit spielt der Film die ganze Zeit ein bisschen Ping-Pong. Das geht die ganze Zeit rumherum und ja, der Schlagabtausch funktioniert auch. Er funktioniert, weil wir zum einen mit Helmut Berger eine Figur haben, die quasi das Sexsymbol dieser Zeit war und die als Deutscher, / Österreicher auch dafür, glaube ich, gebrannt hat in irgendeiner Weise. So ein bisschen, also Helmut Berger würde ich so ein bisschen mit den Zügen mit einem Klaus Kinski gleichsetzen, was so die Art auch anging, sich Rollen auszusuchen, die Art zu spielen. Also klar, Klaus Kinski ist ein anderes Kaliber, aber beide, so wie ich sie kenne, wirken da doch in der Art, in der sie spielen, Helmut Berger um Längen, sage ich jetzt auch mal, attraktiver, wenn ich das so beurteilen kann, als Klaus Kinski.
Dem würde ich zustimmen, wobei ich auch fairerweise sagen muss, dass ich so alleine jetzt vom Optischen und von der Ausstrahlung her habe ich so dieses ganze Gewese um Helmut Berger ehrlich gesagt nie so wirklich verstanden. Also ich finde, er hat schon Charisma, aber ich finde ihn jetzt nicht so enorm anziehend, wie das viele andere Leute offensichtlich tun. Und das hat dieser Film auch bei mir nicht zwangsläufig geändert. Trotzdem fand ich ihn eigentlich perfekt besetzt in dieser Rolle.
Ich muss auch sagen, also er füllt diesen Helmut Wallenberg aus, weil er in seinem Spiel uns schon zeigt, dass er, ob ich das jetzt so sagen kann, ja, doch, ist explizit, dass er die Ideologie des Nationalsozialismus in sich geschlossen übertroffen hat, indem er sie, also indem er verstanden hat, worum es eigentlich geht.
Absolut, ja.
Und beziehungsweise Faschismus durchdrungen hat und durchdrungen hat, worum es da eigentlich geht. Denn Helmut Wallenberg ist eben nicht mehr daran, Macht sich zu erschließen, um irgendwie die Welt zu beherrschen, sondern er braucht Macht, um Menschen zu beherrschen.
Ja, absolut.
Ein einziger Mensch reicht ihm schon, deswegen erniedrigt und demütigt er auch Margarita, so jedes Mal, wenn er sie sieht, oder auch andere Frauen vermutlich, oder auch andere Männer, und schafft es, oder in seiner Ideologie, das ist auch da sein Plädoyer am Ende, was ihn dann auch zugrunde reitet, im Grunde ist sein Fehler am Ende Tatsache, dass er den Faschismus theoretisch, wie aber auch praktisch, so durchdrungen hat, dass er ihn auf die Basis runtergebrochen hat und dadurch vermutlich perfektioniert.
Was ich besonders interessant in diesem Zusammenhang auch finde, was die Darstellung von Nazis und Faschismus in diesem Film betrifft, als ich dann, nachdem ich den Film nochmal gesehen hatte, nachgelesen habe, auch so Kritikerreaktionen von damals oder was im internationalen Lexikon des Films steht oder so, das ist alles relativ abwertend. Also es ist alles so nach dem Motto so, ja, ganz lustige Sexspielchen, aber ja komplett lächerliche Darstellungen von Nationalsozialismus, so, ja, hier, das meine Oma hatte einen Nazi-Puff, das bumsfidele Nazi-Bordell und so. Und ich muss sagen, ich fand es gar nicht, ich fand es sehr packend und teilweise auch wirklich treffend. Also die Art von faschistischer Perversion, die an diesen Nazi-Persönlichkeiten, die wirklich durchgängig äußerlich eine gewisse Hässlichkeit aufweisen und innerlich sowieso, wie das hier dargestellt und eingefangen wird und wie das sich Bahn bricht und sich dann eben auch entlädt bei den Prostituierten, die im Salon eine Wahnsinnsshow bieten, muss man schon sagen. Ich finde das wirklich gelungen, also diese Selbstverliebtheit, diese Selbstüberschätzung, dieses Gefühl, ich komme in einen Raum und mir gehört alles und alle haben zu parieren und zu gehorchen, auch auf körperlicher, auf sexueller Ebene, auch die Selbstverliebtheit, die Helmut Berger natürlich in seiner Rolle an den Tag legt, ich muss wirklich sagen, also ich fand es eine wahnsinnig treffende Charakterisierung von Nationalsozialismus.
Ich stimme da auch zu, ich finde, dass es sehr authentisch ist. Also dazu muss man sagen, diesen Salon Kitty, den gab es tatsächlich. Jedoch ist diese ganze Abhörgeschichte immer noch umstritten und dafür gibt es keine tatsächlichen Belege. Es gab den auch relativ lange, auch noch nach der Zeit des Nationalsozialismus gab es diesen Salon Kitty als Etablissement weiterhin.
Ich glaube, bis in die 90er sogar oder so.
Ja, ja, ne? Tatsache. Ich glaube auch bis in die 90er. Ziemlich lange. Und aber du hast vollkommen recht. Und ich finde, Helmut Berger passt vermutlich auch deswegen so gut herein, weswegen auch ein Klaus Kinski, und das meine ich jetzt damit, mit Klaus Kinski und Helmut Berger, weshalb auch ein Klaus Kinski da reinpasst. Weil das Typen sind, die eigentlich nicht wirklich Schauspielern, sondern sich selbst mit anderen Namen in Filme reinstecken. Und du hast ganz klar recht, Helmut Berger war zu der Zeit, es ist auch heute noch, ein ziemlich selbstverliebter Mensch.
Ja, und Enfant terrible trifft da wirklich zu als Beschreibung.
Enfant terrible, sehr gut. Und deswegen war er darin gut besetzt und er füllt diese Rolle auch, wie ich finde, sehr gut aus. Er ist top besetzt. Er passt in diesen Film hinein, auch eine Ingrid Tulin passt in diesen Film sehr gut hinein, ja,
unbedingt,
als Kitty Kellermann.
Also ich fand sie so irrsinnig toll, also für mich war sie wirklich der Star dieses Films, muss ich wirklich sagen. Ich bin an ihrem Gesicht und an ihren Lippen und an ihren fantastischen, exaltierten Outfits gehangen in jeder Szene. Das war wirklich ein Vergnügen. Generell muss ich auch sagen, ich war am Anfang sehr skeptisch, aber dieser Film hat mich von vorne bis hinten wahnsinnig gut unterhalten. Und ich glaube, ich war auch skeptisch, weil ich eben auch schon Sachen von Tinto Brass gesehen hatte, die ich jetzt nicht so besonders fand. An allererster Stelle Caligula, ein weiterer Skandalfilm von ihm mit Malcolm McDowell, wo dann letztendlich zum Erschrecken der Mainstream-Darsteller später ohne ihr Wissen pornografische Szenen gedreht wurden und die dann in den Film reingeschnitten wurden. Und davon erfuhren die Schauspieler erst, als das Ding in die Kinos kam. Muss man sich mal vorstellen. Mhm. Aber doch, also hier hatte ich echt nichts zu meckern. Und eigentlich hat Salon Kitty meine nicht besonders hohen Erwartungen doch bei weitem übertroffen.
Ja, also das würde ich nicht sagen. Ich finde, der Film hat an manchen Stellen dann doch in gewissermaßen, ja, mir kam dann an manchen Stellen dann tatsächlich die Erotik für einen Erotikfilm ein bisschen zu kurz.
Ja, okay, da ist was dran. Ganz ehrlich, das wollte ich dich tatsächlich auch noch fragen, weil gerade was Erotikfilme in den 70ern betrifft, ist man als schwuler Mann leider gewöhnt, dass die Erotik meistens eher frauenlastig ist und dass die Männer da nicht so im Mittelpunkt stehen. Und das war hier auch so. Also es wird zwar nicht davor zurückgeschreckt, auch männliche Genitalien zu zeigen. Und es gibt ein paar sehr attraktive Männer in dem Film, auch zum Beispiel, wie heißt er denn? Bekim Femiu, der Hans Reiter spielt, wahnsinnig attraktiv und auch eine sehr interessante Beziehung, die er hat mit Margarita. Aber generell ist man da halt gewöhnt, okay, die nackten Frauen sind da schon im Zentrum des Interesses für die Regisseure damals. Deshalb hätte es mich auch tatsächlich interessiert, wie du die Erotik in dem Film einschätzen würdest.
Ja, also ich muss sagen, Shame, den wir ja auch mal gemacht hatten, der war mir da Tatsache erotischer, weil Salon Kitty wie auch nachher Salo, die arbeiten, wie ich finde, zu sehr mit Perversionen, dass so ein Film als Erotikfilm durchgeht, weil ich finde, es ist viel mehr dann doch politischer Film, es ist dann viel mehr Drama, es ist dann doch viel mehr Story, die uns erzählt wird, es ist viel mehr Zeitgeschichte, die uns karikiert wird in diesem Film. Und ich glaube, deswegen guckt den nicht, wenn ihr denkt, ihr guckt jetzt hier einen Erotikfilm, auch wenn das so beschrieben wird, weil es ist, klar, wir haben Erotik in diesem Film drin, das ist keine Frage, aber darauf zentriert sich der Film nicht. Und das fand ich, wenn es mir ausgelabelt wird, ein bisschen schade. Und ich glaube, das ist auch dann das, was wo viele denken, da ist jetzt der Film skandalträchtig.
Ja,
und das
glaube ich auch.
Ist er nach heutigen Standards nicht mehr. Also zum Beispiel, also ich muss Shame ins Feld führen, weil Shame, auf was Erotik angeht, oder naja, Nymphomaniac von Lars von Trier ist, glaube ich, das beste Beispiel mittlerweile, wo es ja auch Tatsache um Sexualität geht. Und hier in dem Film ist das eher so ein bisschen leichtes Aushängen und leichtes Pläng-Kläng und eben dieses Ping-Pong-Spiel, was ich vorher beschrieben hatte, weil Tinto Brass dann doch sein verstecktes Ziel doch dann eher die politische Seite des Films war, die ich auch wirklich, wie du gesagt hast, treffend formuliert finde in diesem Film. Klar, es ist überspitzt, klar, es ist karikiert und ja, vielleicht war es nicht so oder nicht ganz und natürlich ist es inszeniert, aber ich meine, so funktioniert doch bitte Fiktion.
Ich glaube, zum Schluss der Salonbetrachtung möchte ich noch auf zwei bemerkenswerte Herren eingehen, die mir in diesem Film auch wieder sehr großes Vergnügen bereitet haben. Da ist einerseits Ken Adam, der Produktionsdesigner, natürlich weltberühmt für seine Arbeit an den James-Bond-Filmen oder an Dr. Seltsam oder auch an Barry Lyndon. Von diesem Film musste er sich anscheinend erstmal dringend erholen und hat dann die Arbeit an Salon Kitty angenommen und hat die Arbeit später in Interviews als sehr freudig beschrieben. Und ich muss auch sagen, dass die Einrichtung des Salons oder diese Badezimmer und auch die Bühne oder auch die Nazi-Büros und die Sauna, ich finde das alles wahnsinnig spektakulär gemacht und auch wahnsinnig pointiert. Ich bin ein großer Fan von dem Look von diesem Film. Und ein weiterer Herr ist ein bemerkenswerter Nebendarsteller, Dan Van Hoosen, bekannt durch alle möglichen B- und C-Streifen aus Europa, Großbritannien. Ich musste wirklich lachen, als ich ihn gesehen habe, weil ich kenne ihn ganz woanders her, nämlich als Verbrecher aus Aktenzeichen XY ungelöst. In den 70ern und 80er Jahren hat er dort mehrmals Räuber, Gewalttäter gespielt und er war auch in einem sehr, sehr berüchtigten Filmbeitrag der Sendung, wo ein Einbrecher einem Verbrechensopfer den Daumen abgeschnitten hat. Soweit ich weiß, ist das ein Beitrag, der sich bei vielen Fernsehzuschauern eingebrannt hat, die damals vor der Mattscheibe saßen. Und diesen Herrn zu sehen, mit seinem markanten Profil, mit der leicht plattgedrückten Nase hier, war wirklich toll. Und vor allem, dass er halt auch so eine große Rolle hat in diesem Film. Ich finde ihn wirklich interessant.
Ich muss auch eine Lanze brechen für, ich glaube, es ist John Steiner, der den Vorgesetzten von Helmut Wallenberg, ich war wieder Helmut Berger zu sagen. ich meine, ganz ehrlich, er nennt ihn auch Tatsache Helmut mit Vornamen. Das kann schon.
Ja, ne? Das ist kein Zufall.
Ich glaube, er hat die Rolle Tatsache auch Helmut Berger auf den Leib geschrieben und John Steiner als der Vorgesetzte von Helmut Wallenberg, auch der porträtiert so diesen Nazi, wie er im Buche steht in diesem Film und Helmut Wallenberg, diesen Nazi, der dann über die Stränge schlägt. Ich muss auch sagen, als ich dann das Intro gesehen hatte, war ich auch deswegen überzeugt von dem Film, weil Tinto Brass nicht nur Regie führt, sondern auch den Film selbst geschnitten hat. Und das sehe ich sehr gerne. Dann sagt es mir, dass die Fassung, die ich gesehen habe, Tatsache die Fassung ist, die auch Tinto Brass mich hat sehen lassen wollen. So. Und bin deswegen auch von diesem Film überzeugt, weil Tinto Brass, wie du schon gesagt hast, bei Caligula, dem Film, den er danach gemacht hat, ziemlich übers Ohr gehauen wurde von den Produzenten, weil die dann eben angefangen haben, Pornografisches nachzudrehen und Tinto Brass eben auch da viel mehr auf Geschichte gelegt hatte und auch da viel mehr auf den, ich glaube ebenfalls auf Faschismus, ich glaube, da geht es auch um Faschismus in diesem Film bei Caligula, also thematisch, und er da ziemlich übers Ohr gehauen wurde. Deswegen ist Salon Kitty Tatsache ein Film, der von Herzen kommen, sag ich
jetzt irgendwie mal. Schon, ja. Also man spürt tatsächlich, dass es auf eine lustige Art und Weise eine wahnsinnig liebevolle Arbeit ist. Und deshalb würde ich diesen Film absolut empfehlen, wenn man einfach nur mal eine etwas explizite gute Zeit haben möchte.
Unbedingt. Ralf, wo gibt's Salon Kitty?
Salon Kitty ist im Moment bei Mubi mit beinhaltet, dem, ja, wie soll man sagen, arthausigen Streaming-Dienst, eine Alternative zu Netflix und Co. Wie mich mein Freund Lukas noch drauf aufmerksam gemacht hat, ist es auch bei Netzkino drin und zwar gratis, zwar nur auf Deutsch, aber wenn schon, denn schon.
Und wo du es gerade sagst, nur auf Deutsch, macht euch da keine zu großen Hoffnungen, was Originalfassung angeht, weil diese Filme sind überwiegend, also die Originalfassung, die ich gesehen hatte auf Italienisch, die hätte ich mir im Grunde auch schenken können, weil auch die ist nachsynchronisiert und auch die ist nicht sonderlich gut nachsynchronisiert. Das heißt, und im Endeffekt, dieser Film spielt in Deutschland, es geht um Nazis, also den eigentlich auf Deutsch zu gucken, würde schon von einer diegetischen Perspektive mehr Sinn machen, als ihn auf Italienisch zu gucken. Deswegen würde ich sagen, guck den auf Deutsch. Der funktioniert vermutlich genauso gut, wie er auf Italienisch funktioniert hat. Also ich habe beide Fassungen geswitcht und habe mich dann am Ende doch fürs Italienische entschieden, weil ich dann dachte, okay, nee, es ist die Originalfassung. Aber das macht bei diesem Film keinen wirklich großen Unterschied.
Ich muss sagen, ich habe den Film tatsächlich aus diesem Grund auf Deutsch angeguckt und bin in den Genuss gekommen der Stimme, der wunderbaren Stimme von Bodo Wolf, die hier die Figur von Helmut Berger spricht. Und Bodo Wolf ist lustigerweise auch die Erzählerstimme in diesen ganzen Schulmädchen-Report-Filmen. Da musste ich wirklich lachen, ansonsten auch wahnsinnig gute Synchronstimmen, finde ich, aber Bodo Wolf ist vielleicht Star Trek-Fans dann noch eher bekannt als die Stimme von Dr. Pille McCoy in der deutschen Synchro von Raumschiff Enterprise oder auch als ein anderer McCoy, Jack McCoy, in der Originalserie Law and Order, wahnsinnig tolle Stimme.
So, Salon Kitty, würde ich sagen, wird jetzt erstmal geschlossen und wir geben uns in einen ganz anderen, in ganz andere Räumlichkeiten, und zwar ins Italien, ebenfalls ins faschistische Italien, an den wunderschönen, ich glaube, es ist auch der Gardasee, an dem der Ort Salò liegt. Ich war mal da, wunderschöner Ort. In diesem Film kommt der Ort Salò etwas zu kurz, dafür aber die 120 Tage von Sodom ganz, ganz groß geschrieben in diesem Film.
Ja, der Gardasee kommt tatsächlich deutlich zu kurz in diesem Film, der tatsächlich mit diesen pittoresken Bildern beginnt. Aber schon bald wird uns klar, wir werden mitgenommen in eine Villa, eine großbürgerliche Villa, in diesem faschistischen Marionettenstaat, wobei man sagen muss, Salò als Stadt und was das bedeutet, auch als Regierungssitz von Benito Mussolini, ist wahrscheinlich vielen Leuten hierzulande kein Begriff. Ich musste mir das auch erst anlesen, dass Mussolini eben nicht von Rom aus regiert hat, sondern von Salò aus einen faschistischen Staat geführt hat. Also es ist kein Zufall, dass Pasolini das als Handlungsort gewählt hat für diese Parabel über Faschismus. Und wir werden Zeuge, wie eine Gruppe junger Männer und junger Frauen im Teenageralter von faschistischen Schergen, die ebenfalls noch recht jung sind, in diese großbürgerliche Villa getrieben werden. Und dort lernen sie ihre zukünftigen Peiniger kennen, eine Gruppe von Männern und Frauen, alle sehr elegant, die eigentlich keinen Zweifel daran lassen, dass diese Jugendlichen ihnen fortan auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Und in diesen 2 Stunden des Films, die sich aber für die Figuren zumindest wahrscheinlich wie 2 Jahre anfühlen, durchlaufen diese Jugendlichen 3 Höllenkreise. Die Höllenkreise der Leidenschaft, der Scheiße und des Blutes. Was angelegt ist an Dante, an Dantes Inferno, auch angelegt an die Vorhölle der göttlichen Komödie. Innerhalb dieses geschlossenen Raums, dieser geschlossenen Villa, herrscht auch eine gewisse Sprachlosigkeit diesen Unterdrückern gegenüber. Also es kommt eigentlich nie zu irgendeiner Art von Aufstand der Jugendlichen gegen ihre Peiniger. Es ist alles so durchstrukturiert und diese Abläufe verlaufen wie nach dem Lehrbuch, wie vorprogrammiert. Und man bekommt auch den Eindruck, dass diese Peiniger das nicht zum ersten Mal gemacht haben, sondern dass es vielleicht eher so eine Art jährliche Convention ist, die da stattfindet, was es irgendwie noch schlimmer macht. Der Druck, der von diesen Leuten ausgeht und von dieser Situation ausgeht, bricht von Anfang an jeden Widerstandswillen bei diesen Jugendlichen und so werden sie Opfer wirklich absolut grausamer Handlungen und auch sexueller Handlungen, an denen sie nicht freiwillig teilnehmen. Und eigentlich werden ihre Körper, kann man so sagen, zum Spielball dieser Männer und dieses geschlossenen Kosmos, der hier etabliert wird. Und ich sage auch bewusst Körper, denn ich glaube, den Seelen kommt man da selten näher und die Unterdrücker interessieren sich auch nicht dafür. Und wie schon vorhin angesprochen, es war der letzte Film von Pier Paolo Pasolini. Kurz nach der Fertigstellung wurde er sehr, sehr brutal ermordet. Ein Verbrechen, um das es bis heute allerlei Fragezeichen gibt. Und so ist Salò schon ein wahnsinnig gewaltiger Schlusspunkt einer Karriere eines Filmemachers, der damals in den 60er und 70er Jahren, auch eines homosexuellen Filmemachers, der damals gerade in Italien für wahnsinnige, für riesige Kontroversen und Auseinandersetzungen gesorgt hat und auch in der Öffentlichkeit zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt war.
Ich muss auch sagen, diesen Film von einem Pier Paolo Pasolini vollendet zu sehen, ist für diese Vita dieses Regisseurs unglaublich interessant. Seine Filme, das erste Evangelium Matthäus, wie auch Filme wie Mama Roma. Er hat eine Medea-Verfilmung mit Maria Callas gemacht. Er hat dann später auch, in Deutschland hieß es dann Pasolinis tolldreiste Geschichten.
Da natürlich waren deutsche, hieß es so.
Da waren wieder deutsche Verleiher auf ihrem Höchstpunkt.
Eigentlich ist es die Trilogie des Lebens, ja.
Genau, und hat auch 1001 Nacht hat er auch verfilmt.
Ja, er hat sehr oft mit klassischen Stoffen gearbeitet, also mit biblischen Stoffen, mit Stoffen aus der Antike, mit Mythen. Und so ist es auch nicht so überraschend, dass er sich bei Salo tatsächlich auch beim Marquis de Sade Inspiration genommen hat.
Mit die 120 Tage von Sodom erschließt sich ein, wie du richtig gesagt hast, seelenloser Höllenkreis. Also es ist sehr schwer, diesen Film tatsächlich zusammenzufassen, weil er keinen Anfang und auch kein wirkliches Ende hat. Wobei, doch, stimmt nicht, dass der Anfang, den wir haben, ist, dass all diese Teenager in dieses Haus gebracht wird. Aber innerhalb dieses Hauses bewegen wir uns in einer, ja, wiederholbaren Endlosschleife von Höllenqualen, deswegen auch die Referenz an Dantes Inferno, in der Pasolini uns eine Hölle zeigt, wie sie ja vom Faschismus gemacht ist. Also wir haben Erdrückung oder Unterdrückung auf wirklich perversem und höchstem Niveau, die, also das auszuhalten, kann wirklich nur bedeuten, dass die Seelen schon längst nicht mehr dort sind, in diesen Körpern, die sich da bewegen. Auch bei den Peinigern finden wir, glaube ich, keine Seele mehr. Wir finden nur noch Lust, wir finden nur noch Gewalt, wir finden nur noch das, was man den anderen, also wie führe ich dem anderen Körper Schaden hinzu, ohne diesen Körper unbrauchbar zu machen. Also auch diese ganzen Peiniger tun das alles, aber töten diese jungen Menschen nicht. Und du sagst es richtig, es gibt keine Form von Widerstand, es gibt keine Form von Revolution. Auch wenn, also der Gruß des Kommunisten oder des Sozialismus, der von einem in flagranti erwischten jungen Teenager gemacht wird, wird im Keim erstickt, er wird kurz beäugt von den Faschisten, aber sie lächeln und er bekommt ungefähr 10 Schüsse über sein ganzes Gesicht und sofort ist diese kürzere Revolution, die angestochen wird, hinüber und ist auch für den ganzen Film von unglaublicher Unwichtigkeit und das aber als Symbol dafür, dass wir mit Salo oder mit die 120 Tage von Sodom einen Film haben, der, glaube ich, das zeigt, was uns diese Welt gebracht hätte das nationalsozialistische Regime gemeinsam mit dem faschistischen Italien dann Tatsache den Zweiten Weltkrieg gewonnen und hätten wir eine faschistische Welt, dann wäre das vermutlich die Kulmination dessen, was dort geschehen kann durch Faschismus und durch bloße Unterdrückung. Und es ist, wie ich finde, sehr erschreckend dann doch zu sehen, wie Pasolini es schafft, auch das sichtbar zu machen. Also hier wird Tatsache auch, hier wird Scheiße gefressen, hier werden Exkremente einfach auf den Boden ausgeschieden und dann muss eine junge Frau das mit dem Löffel essen. Es gibt eine Zwangshochzeit, wo Exkremente gegessen werden, Leute urinieren aufeinander, es wird mit unterschiedlichen Praktiken Sex praktiziert, auf unterdrückende Art und Weise anderen Leuten gegenüber. Dieser ganze Film ist im Grunde eine unglaubliche Orgie, eine Hölle quasi des Faschismus, den Pasolini uns hier, wie ich finde, ziemlich treffend auch zeigt.
Ich stimme dir absolut zu. Das fand ich wirklich natürlich schockierend und abstoßend, aber auch wahnsinnig bewegend, mit welcher Konsequenz das durchgezogen wurde. Was mich aber tatsächlich irgendwie noch mehr bewegt hat als diese wirklich expliziten Formen der Unterdrückung, waren fast noch mehr die quasi den Anstrich der Normalität hatten. Also wir haben zu Beginn dieser Höllenkreise müssen sich die Jugendlichen versammeln in diesem riesigen Salon im Zentrum der Villa. Verschiedene ältere Damen treten auf und erzählen Geschichten, erotische Geschichten und Geschichten des Missbrauchs aus ihrem Leben. Dazu wird Pianomusik gespielt. Und diese Geschichten sind dafür da, um die Gäste in Stimmung zu versetzen, um sie darauf vorzubereiten, auf die kommenden Ausartungen, kann man sagen. Und was ich daran so erschreckend und so gelungen finde, ist für mich symbolisiert das tatsächlich die Gewohnheit des Ganzen, die aus der Sicht der Unterdrücker die Natürlichkeit des Ganzen. Also man ist sich vollkommen im Klaren, dass das, was man tut, gerecht ist, weil man ist in dieser Position, es tun zu können. Das reicht als Rechtfertigung. Gleichzeitig wirken diese Geschichten auch wahnsinnig auf den Zuschauer, auf mich, wahnsinnig fade. Trotzdem versetzen sie die Leute, die Unterdrücker auf eine gewisse Art und Weise in Stimmung, aber auch nicht so hundertprozentig. Also man merkt, da ist auch eine Form von Gewöhnung eingetreten. Das ist dieses Vorprogrammierte, von dem ich sprach. Also sie wissen genau, was sie möchten. Sie wissen, das muss jetzt passieren. Und das Ganze kommt einem vor wie so eine olle, abgenudelte Pornokassette, die man schon 120 Mal geguckt hat. Aber dann immer noch erwartet, dass sie die gleiche Wirkung zeigt. Und weil sie vielleicht nicht die gleiche Wirkung zeigt, müssen dann die Formen der Peinigung noch stärker sein und noch stärker und noch stärker, um dann doch noch die Wirkung zu erzielen, um dann doch noch diese Ekstase auslösen zu können. Und diese Spirale von Sex und Körpern als Gebrauchsgegenstand wird hier auf überraschende und wirklich erschütternde Weise eingefangen, finde ich.
Unbedingt. Also du hattest vorhin auch den Punkt angeschnitten, dass das von den Gepeinigten immer unfreiwillig gemacht wird. Mittlerweile gab es aber also da stimme ich dir halb zu, weil ich glaube, einige dieser gepeinigten jungen Leute sind so kaputt, dass sie sagen, okay, jetzt arrangiere ich mich damit. Jetzt gehe ich darauf ein und versuche, diese Leidenschaft vielleicht irgendwo in einem Müh nachzuvollziehen, in einem, dieses Leid, was über sie dahergeht, irgendwie erfahrbar und irgendwie, fassbarer zu machen, dass sie sagen können, erträglicher zu machen, damit sie eben nicht so geschädigt, wie sie eh schon geschädigt sind, da aber trotzdem noch irgendwie gut rausgehen aus diesen Höllenqualen, weil Tatsache, du hast es richtig gesagt, diese ganzen vier Peiniger sind vermutlich schon so zerstört in ihrem Sexualtrieb und in ihrem und durch den Faschismus und durch diese Macht, die sie haben, schon so kaputt, dass sie selbst eigentlich gar nicht merken, wie sie selbst ja jegliche Form von nationalsozialistischer Ideologie ja auch schon wieder konterkarieren. Und das aber gar nicht, das ist das, was Helmut Berger auch mit Salon Kitty gemacht hat oder in Salon Kitty gemacht hat. Helmut Wallenberg, Entschuldigung, Helmut Berger an der Stelle. Aber dass irgendwann der Punkt erreicht ist von unglaublicher, endloser Macht, in der man selbst, wenn der Mensch plötzlich beginnt, Gott zu sein, wird er Teufel, weil er gar nicht die Macht aushalten kann, die er hat. Und so geht's diesen Peinigern hier. Ich will die dadurch nicht entschuldigen, keinesfalls. Aber man kann versuchen, sie dadurch zu erklären, ihre Handlung und ihre Perversion dadurch zu erklären, weil sie Tatsache ein Maß von Macht erreicht haben, das so unglaublich ist, dass sie selbst in ihre Seele so verkommen und so heruntergekommen ist und so schmutzig ist, dass es ihnen vollkommen egal ist, was eigentlich mit ihnen selbst passiert. Also auch ein hoher Staatsmann lässt sich einfach, weil er gerade drauf Lust hat, wo ein Mann gerade eine Frau Analsex mit einer Frau Analsex hat, dann auch
der Mann einfach sagt, jetzt bin ich dran, setzt sich daneben und lässt sich selbst erniedrigen. Also das ist ja auch das Thema mit Sadomasochismus und das, wir auch, was wir auch bei Salon Kitty haben. Männer in Machtpositionen, ist ja so dieses Klischee, gehen ganz oft zu Dominas, so nenne ich das jetzt mal, es ist explizit diese Folge. Und
ich höre dir mit gebannten Ohren zu.
Und lassen sich dann auch in Praktiken auspeitschen oder einfach erniedrigen, weil sie selber so oft andere Leute erniedrigen. Und das ist diese Spirale, das ist diese Höllenqual. Also auch im Grunde die Peiniger peinigen sich selbst, indem sie so oft und so weiterhin ihre Macht ausüben und eigentlich selbst unterdrückt werden wollen. Sie selber wollen, sie selber wollen gefickt werden, sie selber wollen erniedrigt werden, sie selber wollen, also sie selber essen ja auch Exkremente und lassen sich ins Gesicht urinieren, weil es eben, weil sie an einem Punkt sind, in dem sie nichts mehr fühlen und auch das nicht mehr fühlen. Und sobald Kritik käme mit im Sinne von, du bist Präsident und hast hier gerade Exkremente gegessen, können sie sagen, ja, aber ich bin der Präsident, ich darf das. Also es gibt keinen Punkt im Faschismus, wo Männer in oder wo Personen in höheren Positionen angreifbar sind. Es gibt es nicht. Es sei denn, sie haben jemanden über sich, aber diese vier Männer haben niemanden über sich.
Nee,
und das ist das Problem und das ist diese Höllenqual und das ist dieser Kreislauf, in dem wir hier stecken, der uns erfahrbar gemacht wird durch die 120 Tage von Sodom.
Und man muss auch sagen, also wirklich Chapeau an Pasolini auch für die Besetzung. Ich finde gerade diese vier Peiniger, diese vier Männer wahnsinnig toll besetzt. Also Paolo Bonacelli als der Herzog mit seinem eigentlich so starken, bärigen, gebärteten Gesicht, wo man erstmal denken könnte, okay, mit dem kann man doch vielleicht vernünftig reden, weit gefehlt, wahnsinnig grausame Herrscherfigur oder auch der Präsident, der so ausgemergelt und tatsächlich schwach und brutal und mit diesem Mäuseblick auf die Leute losgeht. Es ist wirklich, wirklich unangenehm, also wahnsinnig tolle Besetzung. Oder auch die Damen, die ihre Geschichten erzählen mit einer Frivolität, die aber gleichzeitig auch so viel Kälte verströmt. Es ist wahnsinnig beeindruckend gemacht und auch der Stil dieses Ortes, an den wir mitgenommen werden. Was natürlich auffällt, ist, dass dieser Film auch sehr distanziert gefilmt ist. Also er zeigt einem oft die Räumlichkeiten und was darin passiert, wie als ob man so in ein Aquarium guckt oder so mit dieser Art von Distanziertheit, was normalerweise gar nicht so mein Ding ist, muss ich zugeben, bei Filmen. Also sowas turnt mich oft eher ab. Aber hier, finde ich, hat es seinen Zweck für mich wirklich erfüllt, dass man tatsächlich auch genug Raum hat, um sich selbst, während man das sieht, was man sieht, und das ist viel und das ist furchtbar, trotzdem noch irgendwie Raum hat, um sich selbst Fragen zu stellen über das, was man sieht. Wie hast du das empfunden?
Unbedingt ähnlich. Also es gibt das, was du beschreibst mit der Distanz, ist sehr gut, weil ich glaube, es gibt eine Stelle im Film, da wird das durch Pasolini auch uns visualisiert. Und zwar kommt es dann, dass, also in diesem ganzen, ich sage jetzt mal wieder Etablissement, gibt es gewisse Regeln, die von diesen vier Herrschaftspersonen aufgestellt wurden. Und wenn man diese bricht, dann kommt es zu sehr, sehr qualvollen Torturen. Und der Film oder das letzte Kapitel des Films sind diese Torturen, die dann von einem der vier Männer durchgeführt werden. Und immer einer sitzt guckt von einem Fenster aus mit einem Fernglas zu. Es gibt einen Moment, das ist Tatsache, glaube ich, auch der Fürst, der von Paolo Bonacelli gespielt wird, der guckt sich das natürlich mit einem Fernseher, mit einem Fernglas an, nah, also dass es nah an jemand dran ist, weil es gibt ja auch die Funktion, wenn man ein Fernglas umdreht, dass es dann weiter weg ist. Und das macht er dann auch an einer Stelle. An einer Stelle, also er ist mit seinem Fernglas, ist er sozusagen von der Perspektive her in Close-Ups. Also er sieht die Gesichter sehr nah, er sieht die Waffen sehr nah. Und dann macht er etwas, und zwar er dreht es um, und dann sieht er, und dann sehen auch wir erst die ganze Szenerie. Wir sehen den ganzen Platz, diese ganze Torture Chamber, also die ganze Folterkammer oder diesen Platz eher, wo gefoltert wird, den sehen wir dann das erste Mal in der Totale. Und das ist der Moment, wo der Zuschauer so weit weg ist und sagen kann, also das sind diese, ich glaube, das ist es ist auch nach einer halben Minute, wo uns das gezeigt wird. Das ist der Moment, wo wir das reflektieren können. Diese halbe Minute gibt uns Pasolini, um von diesem Nahen wegzukommen. Und das macht er auch teilweise im Film öfters. Also wenn diese Geschichte erzählt wird. Wir sind zuerst mit der Kamera in der Totalen. Also wir sehen den ganzen Raum. Es ist wie, als wenn einfach nur eine Kamera hingestellt ist und wir diesen Figürchen, die da rumrennen, ihre Sachen machen lassen. Um dann ins Close-Up zu gehen. Dann fängt Pasolini an, uns zu zeigen, okay, das passiert und das ist das Leid und was erfahrbar gemacht wird. Aber es braucht den Abstand des Zuschauers durch die Art, wie die hier Kamera geführt wird. Dazu muss ich sagen, Kameramann ist hier Tonino Delli Colli. Den kennt ihr aus Zwei glorreiche Halunken, aus Spiel mir das Lied vom Tod. Ich glaube, der hat in all diesen großen italienischen Produktionen, war er Kameramann, auch mit Fellini zusammengearbeitet in vielen Filmen. Die Musik hier bei dem Film wird auch gemacht von Ennio Morricone. Also wir haben eine Top-Besetzung von italienischen, also hinter und auch vor der Kamera eine Top-Besetzung. Aber worauf es ankommt, ist nochmal, dass Pasolini darauf bedacht ist, dem Zuschauer Raum zu geben für Reflexion, weil es durchaus sein kann und deswegen gibt es vermutlich Leute, die Salò auch gerne gucken, weil sie davon vielleicht auch angeturnt sind von dem, was sie da sehen. Aber das Gute ist, dass Pasolini uns keine Reizüberflutung gibt, sondern es immer in Etappen rausstößt. Deswegen auch sehr gut, dass er Zwischentitel einblendet mit den neuen Kapiteln, die kommen. Das heißt, er zeigt dem Zuschauer, das ist hier Fiktion, was du siehst. Das ist hier nicht echt. Und Tatsache, braucht es das, braucht es diese Distanz, aber dann auch den Close-Up, um einen Prozess der Reflexion innerhalb des Zuschauers erfahrbar zu machen. Und auch das, also das verstärkt aber auch natürlich die Herangehensweise des Zuschauers an diese Torturen, die er sieht, die er mitbekommt, umso schwieriger wirken die auch, umso angsteinflößender wirken die auch. Man muss nah am Geschehen sein, um es greifbar zu haben, um es kurz vor seinen Fingern zu haben und dann muss man rausgehen mit der Kamera, um den Zuschauer wieder auf seinen Sitz zu beruhigen, zu sagen, trink mal was, alles okay, jetzt kommt erstmal ein Zwischentitel, mach dir keine Sorgen, so schlimm ist die Welt nicht.
Naja, das braucht man. Naja, also ich meine, generell würde ich dir bei allem, was du gesagt hast, recht geben, aber ich fürchte, beim letzten Punkt muss ich dir widersprechen, in Salò ist die Welt schon genauso schlimm. Also es wird wirklich, glaube ich, schon, Pasolini möchte schon zeigen, was im schlimmsten, unter den schlimmsten Umständen menschengemachte Hölle auf Erden sein kann.
Oder hast du mir aber dann falsch verstanden? Ich meine nicht, dass er in der diegetischen Welt, also die Welt, die wir präsentiert bekommen, sagt, so schlimm ist die Welt nicht. Ich möchte sagen, dass der Zuschauer sich auf seine eigene Welt besinnen kann und dann sagen kann, oh puh, okay, ich, so wie ich, der da währenddessen Tomate Mozzarella gegessen hat und sagen konnte, okay, gut, ich esse doch richtiges Essen und keine Exkremente und die Welt ist nicht faschistisch und aber du hast vollkommen recht, die Welt kann durchaus faschistisch sein und sie hätte, und wir waren ziemlich nah dran, dass die Welt für eine lange Zeit faschistisch wird. Und Gott sei Dank und den Alliierten sei Dank, dass das nicht geklappt hat.
Ja, und ich denke, für Pasolini war diese Verzweiflung an der Menschheit zu diesem Zeitpunkt, als er das gemacht hat, doch recht real. Also er hat, glaube ich, tatsächlich sehr gehadert, auch mit seinem eigenen Werk vorher. Also er hat ja diese Trilogie des Lebens gemacht, wo Sexualität sehr positiv dargestellt wurde, sehr naturalistisch und auch lustig, humorvoll. Also er hat damit ja wirklich so Leuten der Arbeiterklasse mit ihren unperfekten Gesichtszügen und mit ihren sehr natürlichen, nicht geschminkten Körpern und so ein relatives Denkmal gesetzt. Hat dann aber wirklich auch mit sich gehadert, weil er eigentlich gedacht hat, was ich hier aussagen will, ist schon längst vorbei. Also die Konsumgesellschaft verdrängt das alles. Pasolini selbst hatte eine Vorliebe für jüngere Männer, das ist kein Geheimnis. Und er selbst musste auch feststellen, dass sich diese Männer halt verändern. Also, dass sie sich anders geben, dass sie sich anders kleidern, dass sie plötzlich anders riechen durch die Kosmetikindustrie und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch ein bisschen ein Abgesang ist auf eine Welt, die er immer sehr geliebt hat und die ihm zwischen den Fingern zerronnen ist damals.
Als Gleichnis auf die neue Welt der Film dann am Ende. Ja, weil ich glaube ja, nicht, dass Pasolini mit Zalo uns zeigt, die Welt, die er hätte, ja gerne, also der er nachtrauert. Ganz,
nee,
also,
nee.
Genau, du meinst dann natürlich, dass diese neue Welt, die wir haben, sozusagen die
Die Gebrauchswelt der Sexualität ist, anstatt dieses natürliche animalische Verlangen, das in jedem existiert, auf eine unverstellte Art und Weise ausleben zu können.
Sehr schön, sehr schöne Deutung. Würde ich Tatsache mitgehen, finde ich sehr treffend. Nochmal zum Faschismus, auch da sei gesagt, Pasolini ist 1922 geboren in Bologna, das heißt, er war 17, als der Krieg ausbrach. Der hat Tatsache was mitbekommen. Und gerade auch Mussolini mit seinem Faschismus in Italien war ja auch nochmal ein Kaliber. Und deswegen umso authentischer ist das, was wir hier sehen, weil wir ganz klar wissen, Pasolini hat Faschismus erlebt. Der hat Faschismus gut nachvollziehen können, weil er ihn hautnah erlebt hat. Und zeigt uns dann damit, oder also zeigt uns in diesem Film natürlich auch seine Teufelsfantasie, die er vielleicht im Kern Tatsache erleben musste in dieser Zeit. Und er spinnt das hoch eben zu diesem Gottesgefilge, in dem wir da uns befinden, mit diesen vier Herrschaften, die auf die Menschen, diese Menschen unterdrücken. Und ich meine, wir sind hier mit Sodom auch in einer biblischen Stadt, die so ausschweifig gelebt hat, die ja dann auch im Endeffekt von Gott zerstört wurde. Und hier ist es interessanterweise Gott, der sich selbst zerstört in diesem Sodom-Gefilde, was uns da gegeben wird. Also es gibt keine höhere Macht. In diesem Film gibt es kein nicht das Gute. Also wir bekommen es nicht etabliert, vielleicht, wie gesagt, kurz durch diese Szene mit
ganz kurze Momente vielleicht.
Genau, mit dem Sozialismusgruß oder dem Kommunismusgruß, aber das wird im Keim zerstickt und wird für den Verlauf des Films nicht einmal wieder aufgenommen, sondern wir sind hier klar in der Hölle, wir sind hier klar in Sodom und auch Gott hat seine Seele verloren, hier regiert der Teufel.
Ja,
wäre vielleicht ein guter Folgentitel.
Ja, vielleicht tatsächlich. Und umso beklemmender, was dann nach Ende des Films passiert ist. Also Pasolini hatte anscheinend auch Pläne für weitere Filme, aber dazu kam es dann nicht mehr, denn noch bevor auch die französische Synchronisation, soweit ich weiß, fertiggestellt werden konnte, wurde er eben ermordet am 2. November 1975 auf eine sehr brutale Art und Weise. Und man hatte zwar einen geständigen Täter, aber der hat dann später auch sein Geständnis widerrufen und bis heute gibt es eben halt die Frage, okay, war das ein Auftragsmord von Leuten, die einfach den schwulen Kommunisten mit der großen Klappe loshaben wollten oder war es ein Mafiamord? Ich kann mir vorstellen, wie furchtbar das gewesen sein muss für alle Beteiligten, die Salo mit Pasolini gedreht haben. Und ironischerweise wurde das als ein sehr glückliches Set beschrieben, wo die Stimmung eigentlich immer gut war, was es vielleicht auch sein musste, um im Umkehrschluss eben dieses sehr kompromisslose Kunstwerk fertigstellen zu können.
Ich glaube, dafür braucht es viel Humor und viel Wein, um so einen Film fertigzustellen. Aber also ich würde auch nicht drauf eingehen, wie dieser Film gemacht ist, weil ich wusste, bevor ich diesen Film gesehen habe, ich wusste, wie hier die Exkremente dargestellt werden. Das nivelliert schon gewissermaßen die Seherfahrung, weil ich dann auch wusste, also darauf konnte ich mich dann besinnen. Also es ist immer einfacher, Skandalfilme zu gucken, wenn man weiß, wie sie gemacht wurden. Ähnlich hatte ich letztens den Exorzisten gesehen von William Friedkin für ein Seminar. Und auch da war einem dann, ist es dann doch einfacher zu sagen, okay, ich weiß, wie dieser Film gemacht ist, ich habe und ich weiß, wie vorher also Bilder vom Set und so, und schon ist so ein Film wieder so ein bisschen, also schon verliert er ein gewissermaßen die Wirkung, und es ist auch bei Salo glücklicherweise bei mir auch gewesen, weil, wie gesagt, ich hatte Hunger und das wäre kein schöner Morgen gewesen.
Aber tatsächlich finde ich so dieser Ruf, der diesem Film vorauseilt, dieses, das ist der Film, wo sie Scheiße fressen, auf Deutsch gesagt, das ist der Ruf, der diesem Film vorauseilt. Ich finde es so schade. Ich finde es wirklich schade, weil das reduziert den Film auf eine wirklich ungerechte Art und Weise. Und,
bei Salon Kitty.
Ja, genau. Also Bums Fidela Nazi-Salon, hier fressen sie Scheiße irgendwie. Und ich finde das total blöd und kurzsichtig. Und ich finde, man sollte sich wirklich hinsetzen Und wenn man eine ruhige Minute hat, einen ruhigen Abend hat und tatsächlich auch die Konstitution hat, das hat man auch nicht an jedem Abend, sind wir mal ehrlich. Aber sich dann mal zu trauen, sich damit auseinanderzusetzen, das kann wirklich unglaublich bereichernd sein. Zumindest habe ich das so empfunden. Um das aber zu tun, sollte man einen Bogen um die in Deutschland erhältliche Fassung von Salo machen, denn die ist um fast eine halbe Stunde gekürzt. Und da geht es eben nicht nur um männliche Geschlechtsteile und manche Praktiken, die da rausgeschnitten werden, sondern auch tatsächlich, die Handlung wird so entfremdet, dass man teilweise überhaupt nicht versteht, was mit den Figuren passiert sind. Und leider ist in Deutschland immer noch diese 90-Minuten-Fassung auf DVD und Blu-ray erhältlich. Deshalb können wir nur dazu raten, Griff über den Teich zu wagen und sich die britische DVD oder Blu-ray zu gönnen, die meines Wissens nach die kompletteste Fassung ist, die erhältlich ist. Ich glaube, die amerikanische von der Criterion Collection ist noch um 30 Sekunden gekürzt. Aber die von BFI, vom britischen Filminstitut, wahnsinnig tolles Bonusmaterial, wahnsinnige Bildqualität. Es ist wirklich ein Vergnügen, diese Disc zu besitzen. Gibt es bei diversen größeren und kleineren britischen Händlern oder auch beim Kulturkaufhaus Dussmann in der Friedrichstraße in Berlin in der Importabteilung ist dieser Film erhältlich. Deshalb, ich kann euch nur raten, gebt ihm eine Chance.
Und dazu muss man auch sagen, auch für einen schmalen Taler. Also dafür, dass man, also das, was man bekommt mit dieser British Film Institute Blu-ray, die ich auch besitze und die auch für ihn geguckt habe, das ist eine Investition, die lohnt sich, ihr Lieben. Aber ich nehme an, vielleicht schafft ihr es auch irgendwie über, wenn man ein Amazon-Konto hat in Großbritannien oder in den USA, auch da diesen Film vielleicht sich digital zu beschaffen. Aber es lohnt sich, sich dann diesen Film auf jeden Fall mal anzugucken, sich ihn auszuleihen. Und da, also jetzt, das kann ich auch sagen, ein kleiner Tipp, es gibt, ich glaube, Ende August wird dieser Film vom Kino Arsenal gezeigt. Auch mit einer vorherigen Besprechung tatsächlich, wo in diesen Film eingeführt wird. Und ihr könnt Tatsache einen Kinoabend machen, nimmt ein paar Leute mit und sagt, ihr guckt euch jetzt mal den Skandalfilm überhaupt
an. Weil ich glaube, das trifft schon auf Salo zu.
Das trifft, glaube ich, auch der Tatsache auf Salo zu. Und wer weiß, vielleicht trefft ihr den einen oder anderen. Und ich muss auch sagen, die beiden Filme, die wir heute besprochen haben, da ist mehr drin als bloß, wie gesagt, Nazis, die Sex haben, und in dem anderen Film Nazis, die Exkremente essen. Da ist mehr dahinter, auf jeden Fall, wie bei vielen dieser Filme, die so in Verruf geraten sind oder die halt so abgekanzelt werden.
Ähnliches Beispiel ist doch, jahrelang sogar verboten wurden, wie es in dem Fall auch ist.
Tatsächlich. Oder wie es zum Beispiel, wir hatten doch mal den Film Die Weibchen gemacht. Auch da steht groß auf dem Cover der Kannibalenfilm mit Uschi Glas. Da ist viel, viel mehr drin. Traut euch bei solchen Filmen, von denen ihr denkt, da ist irgendwie, das sei eine Woge, die auf euch zukommt. Das ist meistens nicht so, sondern das ist Kunst, die ihr da guckt. Das ist Tatsache etwas, was Gehalt hat, gehaltvoll ist. Und das ist Kino.
Ein besseres Schlusswort gibt's, glaube ich, nicht für diese wundervolle, wundervolle 13. skandalöse Folge. Fabian, es hat mir riesigen Spaß gemacht.
Das ist mein Satz, aber es hat mir auch unglaublichen Spaß gemacht.
Vielleicht müssen wir uns mal irgendwelche anderen Gratulationssätze überlegen, so nach der 13. Folge.
Ja, das stimmt. Wir müssen vielleicht noch mal ein bisschen uns...
ich fand's klasse.
Genau, okay, das wäre vielleicht...
Auch, ich weiß auch nicht. Was kann man noch sagen?
Das war richtig schön. Oh. Das war doch schön. Das war doch richtig fest. Yeah, baby. Eine richtig tolle Zick hatten wir heute.
Fühlt euch gedrückt und wir entlassen euch aus dieser 13. Folge hinein ins Wochenende. Vielleicht ins Wochenende mit Salon Kitty oder mit Salo. Try it. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit einem etwas heitereren Filmdoppel.
Und sehr, sehr pink.
Und sehr, sehr pink im nächsten Filmdoppel. Dazu, wir müssen es sagen, Deutschland ist gestern aus der Europameisterschaft rausgeflogen.
Ja.
Aber auch Frankreich ist aus der Europameisterschaft raus. Und in unserem EM-Spezial hatte ich eine Wette abgeschlossen, sehr zu meinem, jetzt sehr zu meinem Leidwesen mit Ralf, denn die Wette war, wenn Frankreich nicht Europameister wird, was sie nicht werden können, gucken wir einen Godzilla-Film. Also macht euch drauf macht euch drauf gefasst.
Ich muss mich jetzt nur noch entscheiden, ob ich den nehme, wo Godzilla fliegen kann oder wo er von Außerirdischen entführt wird.
Ich glaube, kurz bevor der Folge melde ich mich krank, dann kannst du es alleine machen.
Ich werde dich bis ans Krankenbett jagen und verfolgen.
Das hoffe ich doch. Das nenne ich Leidenschaft. Ihr Lieben, das war Mal gucken, das Filmdoppel. Wir haben gesprochen über Tinto Brass Salon Kitty und über Pierpaolo Pasolinis Salò oder die 120 Tage von Sodom. Hab vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Du kannst deinen Spaß mit mir haben. Ich werde schon nicht dran krepieren. Wenn du mit mir fertig bist, dann brauche ich nur eine Wanne mit heißem Wasser und ich bin die gleiche, die ich zuvor gewesen bin. Mit nur noch einer dreckigen Erinnerung. We'll be right back.